Irene Seidler fuhr mit einem Supersportler-Motorrad durch Norwegen im Winter und durch Kurdistan im Sommer. Warum tut sie sich das an? Wie hat sie sich darauf vorbereitet? Und was ist ihr auf diesen zwei so unterschiedlichen Reisen widerfahren? Das erzählt uns Irene im Podcast Nummer 281, den wir live im Café Steinbruch in Duisburg aufgenommen haben. Also hört gut zu. Wenn die Ingenieurin und Trainerin davon berichtet, wie sie durch Schnee und Eis fuhr, wie sich der Unterschied zwischen minus 20 und plus 50 Grad anfühlt und wie freundlich die Kurden im Irak sind. Leider gab es auf der Bühne ein kleines technisches Problem mit meinem Mikrofon, ihr werdet das hören, aber das habe ich an diesem Abend auch gelernt. Kontrolle ist Illusion.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und sprechen heute mit Irene über zwei ungewöhnliche Reisen durch Norwegen und durch den Irak.
Genau, aber bevor wir loslegen, ne, erstmal hier für die Irene einen kleinen Applaus bitte. Danke.
Wir nehmen heute live auf.
Ja, genau, das muss man ja auch hören, ne? Deswegen ja auch. Irene, du wirst später hier auf der Bühne, auf der wir jetzt sitzen, einen Vortrag auch halten.
Genau.
Genau. Und jetzt wollen wir aber nochmal die Zeit nutzen, um so ein bisschen mit dir zu plaudern über bestimmte Sachen, dein Leben, Motorradfahren, alles, was so Reisen, was so damit zusammenhängt. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt noch mal so ein bisschen das in den letzten Tagen Revue passieren lassen, was ich so von dir weiß. Und ich muss sagen, du bist eine echte, totale Tausendsasserin, ne? Also du machst Trainings, du hast mit zwei Freundinnen einen Verein gegründet, Heels on Wheels, wo ihr Charity-Projekte macht, wo ihr eben, ach ja, Schrauber-Workshops, du machst Trainings, du hast ein Buch geschrieben und. Ja.
Das hat sich so ergeben.
Das hat sich alles so ergeben und es ist ja auch wirklich total, wirklich viel und bunt gemischt. Und ich wollte noch sagen, es gibt dazu noch einen Podcast, Nummer Pegaso Reise 188, da führt ihr ein sehr, sehr ausführliches Gespräch auch über genau diese Projekte, die du da machst, mit deinen Freundinnen oder auch in anderen Zusammenhängen. Eine Sache ist mir jetzt aber so auch herausgestochen, und zwar machst du auch Metalltrainings. So. Ja. Und da kommt jetzt nämlich ins Spiel, nee, weil Claudio hat mir nämlich zu Weihnachten, letztes Weihnachten, dein Buch geschenkt.
Ich
Kopfsalat,
weiß.
Mentaltraining für Motorradfahrer und Lebensmutige. Und ich würde jetzt gerne einfach mal fragen, was ist denn Mentaltraining?
Motorradfahren. Tatsächlich. Also ich habe
erzähl mal so ein bisschen.
Ja, ich habe vor, weiß ich nicht, 2012 habe ich mit der Motorradtrainerausbildung angefangen, damals beim ADAC, und dann ging das so seinen Weges. Und dann sagten Trainerkollegen zu mir, ja, 90% des Motorradfahrens ist ja eh Kopfsache. Und dann habe ich gesagt, naja, und warum arbeitet ihr dann nicht mit den Teilnehmern im Bereich Kopfsache? Ja, großes Schweigen. Und dann habe ich mal geguckt, okay, es gibt halt ziemlich viele Ansätze in der Sportpsychologie. Und dann gibt's halt auch ganz viele Labertaschen, die sagen, ja, das ist alles mental, Esoterik und Gedöns. Und dann bin ich hergegangen, habe um die 300 Studienteilnehmer gehabt und habe den Messgerät aufs Motorrad gesetzt und habe geguckt, fernab vom klassischen Motorradtraining wie Blickführung, Lenkerschiebetechnik, ja, Denkimpuls und so, wenn ich den mit denen mental arbeite, je nach Persönlichkeitstyp, da gibt's verschiedene Werkzeuge, was macht das denn, ohne dass ich denen einen Hintergrund gebe zum Motorradfahren selber, und habe dann die Messdaten aufgenommen. Habe dann rausgefunden, okay, es gibt Dinge, die funktionieren gut, Dinge, die funktionieren weniger gut, die sind nicht im Buch. Ne, die Dinge, die gut funktionieren, sind im Buch, und das bringt unfassbar viel, mit dem Teilnehmer im Bereich Motorradtraining in der Fertigkeit zu arbeiten und im Zusammenhang mit Kopf-Mentaltraining. Und was ist Mentaltraining? Also das ist jetzt kein Huibu und irgendwelche esoterischen Sachen. Das sind halt wirklich Werkzeuge. Als Beispiel Spitzkern bergab rechts. Ist das so dein Lieblingsthema als Beispiel?
Ja, erzähl mal.
Das ist ja ein unfassbar komplexer Prozess und Mentaltraining bedeutet, das wirklich mal auseinanderzuklamüsern und was brauche ich mindestens, wie kann ich weitergehen, woran kann ich mich selber korrigieren, dass ich nicht sage, oh verdammt, Spitzkehre verkackt, sondern dass ich sage, okay, was konnte ich jetzt hieraus lernen, zu welchem Schritt muss ich zurück, habe ich die Hinterradbremse nicht genutzt, hat das Stützgas nicht gepasst, hat die Blickführung nicht gepasst und dass man dann wieder an dem Schritt einsteigt und dann wieder Schritt für Schritt sich nach vorne klamüsert und dann dementsprechend Spaß auch in den Alpen, in den Dolomiten, auf irgendwelchen Schotterpässen hat. Das ist ein Teil davon. Ein anderer Teil ist zum Beispiel Mentaltraining beim Reisen. Man hat ja oft so eine Perspektivlosigkeit, wenn man halt nicht weiß, wo kann ich übernachten, wo kriege ich mein Essen her, wenn man halt auch mal in der Wüste unterwegs ist, wie gehe ich damit um? Ne, weil viele, also der Spruch, es gibt einen Spruch, das heißt, viele scheitern nicht, viele geben vorher auf. Und das ist ja wirklich ziemlich viel, was zwischen den Ohren passiert.
Ja, das ist wirklich gut, weil oft ist es ja wirklich dieses, ach, ich mache jetzt nicht weiter an diesem Punkt, ne? Ja. Kenne ich auch selber dieses, da ist irgendwie eine Offroad-Strecke und ich zaudere und versuch's einfach nicht mehr, ne? Und vielleicht hätte es ja geklappt, aber ich habe es einfach dann nicht versucht, ne? Also von daher.
Und beim nächsten Mal kannst du sagen, okay, gut, bis dahin, wo ich komme, wenn ich nicht weiterkomme, kann ich immer noch zurück und umkehren, weil die Wegstrecke habe ich ja schon geschafft, ja. Also schaffe ich sie auch zurück.
Ja.
Ich habe das ziemlich oft, wenn ich mit Gruppen eben ein paar extremere Touren mache. Ich habe meine Tour durch Marokko geguidet, da hatte ich einen Querschnittsgelähmten mit, ein Bein amputiert und noch 5 normale. Ne?
Wow.
Und ja. Der Querschnittsgelähmte hat halt alles mit dem Hintern gespürt. Ne, so, und jedes Steinchen war für ihn quasi Sturz. Also sein Kopf hat daraus einen Sturz gebaut. Ne? Wie gehe ich damit um? Und wir sind dann blöderweise im Atlasgebirge in eine ziemlich rumpelige Strecke gelandet. Also kein Asphalt, nichts mehr. Und wie kriege ich den da sauber durch? Mit Blickführung, mit Fokus schaffen. Ne? Es gibt in der Traumatherapie so ein paar Ansätze. Wie kann ich im Fokus bleiben, indem man sich halt immer 3 Sachen vorsagt, was man gerade sieht und dann die nächsten 3 Sachen und die nächsten 3 Sachen.
Mhm.
Und das führte dann dazu, dass wir den 20 Kilometer über Schotter gebracht haben und der mittlerweile sein erstes Enduro-Training gemacht hat.
Ja. Weil der Fokus einfach darauf ist nicht, oh, ich habe Angst, sondern ich stelle mir jetzt diese Sachen vor und darüber habe ich dann auf einmal einen anderen Blick. Ne?
Genau, da kommt ziemlich oft auch die Katastrophisierung. Oh Gott, ne? Da geht ein Abhang auf. Ne?
Ja.
Oder, oh, da ist der Abhang, genau. Aber da ist der Weg. Ne, wie kann ich das schaffen? Wie kriege ich mich wieder so weit reguliert, dass ich wieder die Blickführung sauber auf den Weg kriege?
Mhm.
Ne, das ist also eins von vielen. Also Mentaltraining ist unfassbar viel. Das Buch, das könnte eigentlich auch 1000 Seiten haben.
Mhm.
Das ist ziemlich abgekürzt, aber das ist ein riesen Feld. Ne, weil Motorrad, wenn man sich überlegt, ich habe die Kleinen im Minibike Cup, also die gehen zum MotoGP am Ende. Im besten Fall, ich habe jetzt 2 Jungs im Northern Talent Cup, das ist ein Punkt vor MotoGP, mit denen mache ich Mentaltraining.
Mhm.
Die Bubels, die sind 12. Armdrücken würde ich voll gegen die gewinnen. Ne? Also
ja.
Zum Motorradfahren brauchst du keine Kraft. Da brauchst du wirklich einen guten Fokus und einen wachen Geist.
Ja, ja. Aber jetzt, wo du das sagst, also mir wird das jetzt immer, also es gewinnt für mich immer mehr an Kontur. So dieses, auf der einen Seite hast du ja auch sehr stark, also auch so ein Fokus auf Fahrtechnik und diese ganzen Geschichten. Und aber in Verbindung damit, wenn man auf Reisen ist, ist ja oft eben nicht das Planbare da. Dann kommt oft was dazwischen und dann passieren unvorgesehene Sachen. Und da ist dann so ein Mentaltraining oder dieses daran zu arbeiten, echt unheimlich kostbar, ne?
Ja, Kontrolle ist Illusion, sag ich immer. Also man kann, ja, man kann gar nicht so viel voraussehen. Also man kann eine Reise nicht komplett planen. Und wenn man eine Reise komplett starr plant, wird es keine schöne Reise, ne? Weil ich unbedingt noch das sehen möchte und das sehen möchte. Aber das kennt ihr ja auch.
Ja, genau. Ja, der Claudio, nur ganz kurz, ich weiß, der Claudio schart so ein bisschen mit den Hufen, weil ich fand dieses Thema einfach total interessant, ne? Mit dem, das hat mich einfach total, ich wollte das jetzt einfach mal von ihr wissen. Bevor wir da zu den Reisen kommen, weil du reist ja auch schon so lange, also nee, was war zuerst da bei dir? Reisen oder diese Geschichten mit den Trainings?
Also ich reise tatsächlich vor Instagram schon, ich reise seit 2009 und seit 2010 mit Supersportler und mit Mentaltraining habe ich 2015, 16 angefangen.
Ich würde gern wissen, kommst du aus so einem Umfeld, wo Motorradfahren schon ganz natürlich zu Fortbewegung gehört wie Bobbycarfahren?
Nein, absolut nicht.
Nein.
Also zu Hause, da wurde mit Händen und Füßen versucht, dass ich vom Motorradfahren abgehalten werde und dann, naja, mit 12 habe ich das erste Mal eine alte BMW zerlegt. Ich komme halt aus einem Maschinenbauhaushalt, habe später auch Maschinenbau studiert und versuche halt ziemlich viel mit Ingenieurswissen auch ranzugehen, strukturiert. Und so kommt eben auch das Mentaltraining zustande, strukturiert und messbar.
Das war aber sehr geschickt durch die Hintertür so, Papa, ich zerlege gerade mal ein Motorrad. schon mal der erste Schritt.
Der hat gesagt, das geht nicht und das funktioniert nicht. Und da bin ich zu meinem Patenonkel, habe mein Sparschweinchen hingestellt, weil mein Vater hat gesagt, naja, die ganzen Dichtungen sind kaputt. Ich mit meinem Sparschweinchen zu Onkel Kasimir und gesagt, Onkel Kasimir, ich brauche Dichtungen. Und Onkel Kasimir hat mir dann 15 Jahre später gesagt, naja, er hat noch ungefähr 300 D-Mark damals drauf bezahlt und hat dann die ganzen Dichtungen gekauft. Und ich habe das Motorrad zusammengebaut. Und das Schwierigste war nicht das Zusammenbauen. Davon hatte ich ja schon Ahnung. Das Schwierigste war dieses Motorrad von dieser Lagerfläche, was über dem Büro war, mit diesem blöden Schwenkrad nach unten zu bewegen. Und dann ging es auf die Probefahrt. Ich war 12. Da war ich tatsächlich noch kleiner als heute. Ne? Also, und ich hatte da keine Ahnung vom Motorradfahren. Da musste mein Vater natürlich raus mit dem Motorrad eine Runde fahren. Ne?
Das ist echt eine ungewöhnliche Mischung bei dir, dass du einerseits so einen super technischen Blick hast und dann solche Reisen machst. So, das finde ich so interessant, weil ne, man könnte ja auch alles sehr, sehr technisch sehen und dadurch eben halt dahin kommen, dass man sagt, ich will das alles planen und alles genau durchstrukturieren und dafür gibt es ja auch genug Menschen, die sozusagen genau wissen, am 5. Tag werde ich genau da und da übernachten und die Strecke fahren und am 7. Tag dann wieder da sein. Aber genau das, was du gerade sagtest, ne? Irgendwie, wie ist das nochmal? Planen ist Illusion?
Kontrolle ist Illusion.
Kontrolle ist Illusion. Genau. Ich glaube, das wird nirgendwo so sichtbar wie bei diesen verrückten Reisen, die du machst.
Allerdings gibt mir dieser technische Background, also ich schraube an Motorrädern ernsthaft, seitdem ich 15 bin, und dieser technische Background gibt mir eben die Sicherheit, dass ich entweder, wenn ich mit Teilnehmern reise, ich habe schon Zündspulen in der Wüste getauscht, ne, so kombinierte Zündspulen, Zündkerzen, Fiffis, auch an so einer Supersportler, das gibt mir die Sicherheit, dass ich auch weiß, ich komme mit meiner Gruppe oder ich komme tatsächlich von A nach B. Also ich habe im Iran meinen Luftfilter rausgerissen, den völlig zerstört, bin aber trotzdem weitergekommen, weil ich halt wusste, wie kann ich ihn wieder zusammenbauen und da irgendwie wieder reinfummeln. Ja. Genau, okay, das
ist
gleiche.
Schon hilfreich, ne?
Ja, in Norwegen jetzt auch Lichtmaschine halb verreckt. Wie kann ich trotzdem mit so einer halb verreckten Lichtmaschine weiterfahren? Und dieser technische Background gibt einem doch schon sehr, sehr viel Sicherheit und lässt das Ganze auch nicht mehr, zumindest in meiner Welt, nicht mehr ganz so völlig verrückt und todeswahnsinnig erscheinen.
Okay. Norwegen. Das letzte Mal, wo wir uns unterhalten hatten, das war, als du gerade frisch zurückgekommen warst von der Islandreise. Du warst ja auch in Island im Winter, auch etwas, was schon sehr extrem ist. Jetzt könnte man denken, irgendwie, okay, jetzt hast du es aber wirklich gezeigt, dass du wirklich bei Schnee und Eis campen, Motorrad fahren kannst. Das reicht doch jetzt. Und dann hast du jetzt nochmal einen draufgelegt und bis letztes Jahr zu Weihnachten warst du in Norwegen, ne?
Genau, ich wollte eigentlich Weihnachten mit meiner Cousine in Trondheim verbringen, Trondheim, Norwegen, und habe mir gedacht, naja, nimmst du das Motorrad mit, guckst mal, was noch geht. Ist unter anderem aus der Island-Geschichte entstanden. Ich hatte da einen vielleicht nicht ganz so guten Reisepartner, wollte ja daraus auch einen Film erstellen, komme ich nicht an die Filmdaten dran, lange Rede, kurzer Sinn, und habe gesagt, so, jetzt Norwegen, und da fahre ich dann, bin ich tatsächlich noch mit einem Kumpel hingefahren, der macht die Filmaufnahmen und ich fahre da nochmal. Und Norwegen war tatsächlich keine Schippe drauf, sondern eher wieder Entspannung, relaxen, ruhig im Vergleich zu Island. Island ist wirklich extrem hart zu fahren im Vergleich zu Norwegen.
Kann Im Winter, wir reden
Im Winter,
immer noch von
genau,
Winter.
Genau, im Winter.
Okay.
Zumindest
also
bis dahin, wo ich gekommen bin.
Winterfahrt in Norwegen. Trotzdem die Frage auch da, wie hast du dich da vorbereitet?
So wie ich mich jetzt gerade auch wieder vorbereite, weil es geht bald wieder durch Eis und Schnee. Die Vorbereitung ist nicht nur Material, also die Maschine aufrüsten, Stollenreifen, Spikes reinschrauben, vielleicht irgendwie noch so ein Heizvisier reinbauen. Die Vorbereitung ist ja auch der Mensch. Ne? Man friert unfassbar schnell, wenn man nicht ausreichend Muskelmasse hat. Ne? Ich habe mich damals mal mit einem unterhalten, der in Kanada in der Luftwaffe irgendwo unterwegs ist. Und da sagt er, ja, wir müssen auch Kältetraining machen. Ich so, ja, wie machst du denn das? Und da dachte ich schon, Eisbäder, oh Gott, ey, ich habe keine Lust auf Eisbäder. Und er sagte, ja, du musst halt gucken, dass du viel draußen bist. Und für mich ist es jetzt auch so, dass ich jede Nacht, wo ich nicht woanders, also beim Kunden irgendwo sein muss, dass ich draußen schlafe. Ne, das ist zum Beispiel.
Das heißt, jetzt hier in Deutschland legst du dich dann irgendwo draußen ins Zelt oder was machst du da?
Ja, wenn es nicht regnet, einfach so. Ne, oh. Also bei mir entweder im Garten oder bei uns hinten gibt es so eine schöne NATO-Station, da lege ich mich da mal hin und am nächsten Morgen reite ich dann wieder runter und fange dann an zu arbeiten. Das ist dann halt so ein ganz normaler Prozess irgendwie.
Damit der Körper sich an die Kälte gewöhnt.
Genau, also das Problem ist, wenn du im Winter frierst oder wenn du nachts frierst, dann kommst du ja nicht in den Schlaf. Du kannst deinen Körper aber trainieren, dass er friert und schläft. Ne, weil das Problem ist, wenn du nicht ausgeschlafen bist, aufs Motorrad steigst und das machst du dann 2 Wochen, ah, das könnte durchaus etwas, also das könnte wirklich gefährlich werden. Gefährlicher als einfach, dass man so über Schnee und Eis fährt. Und das ist dann der Hintergrund. Ebenso wie viel draußen unterwegs, joggen, generell Fitnessstudio, schwimmen. Also alles, was so ein bisschen eine leichte Kälteexposition hat, funktioniert gut. Dann Ernährung umstellen, also viel Eiweiß, viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate, wenig Süßigkeiten. Das kommt dann auch nochmal on top drauf.
Wenig Süßigkeiten. Ich merke, du bist wirklich hart drauf.
Ja, ja, dann haben wir mehr Kekse nachher, ne?
Ja, nee, Lakritz. Also das Problem ist Lakritz. Aber Lakritz ist natürlich auch gut, wenn du es kaufst in Norwegen und versuchst es während der Fahrt zu essen bei minus, keine Ahnung, ich glaube ab minus 5 Grad kannst du es einfach nicht mehr essen. Dann beißt du rein, denkst, beißt auf den Stein, ne? Also ist da auch mit Süßigkeiten eher spärlich.
Okay, das Motorrad, was hast du da gemacht, um dich darauf vorzubereiten? Also ne, Spikes hast du gerade schon erwähnt, also diese kleinen Nägelchen, die aus den Reifen rausgucken, damit du sozusagen auch auf Eis Grip hast.
Genau. Mein Motorrad habe ich, also ich habe jetzt nicht unbedingt ein Reisemotorrad, ich habe halt eine R6. Das ist eigentlich so eine klassische Rennstreckenmaschine. Die Variante, die ich habe, war noch damals die garstigste, die es gibt und eigentlich nur für Rennstrecke geeignet. Allerdings hatte ich die auch für die Straße und Reise damit. Da war
schon das ziemlich alt ist, ne? Ich weiß ja nicht, dass du schon vorher mal gesagt hast, ah, jetzt ist aber langsam im Alter, wo ich die aussortieren will.
Genau.
Dann fährst du dann doch wieder damit los.
Island 2021 habe ich tatsächlich die 100.000 Kilometer geknackt auf Island, irgendwo auf irgendeiner F-Route, also irgendeiner Offroad-Piste. Und jetzt Island im Winter hatte, glaube ich, 150.000 drauf und jetzt in Norwegen habe ich die 180.000 geknackt. Also für einen Motor, also man denkt sich mal, ach, 180.000 ist nicht viel. Das muss man in Relation setzen. Das ist ein 600er Motor, der dreht bis 18.000 Umdrehungen hoch. Ich fahre mit dem Motorrad auch auf der Rennstrecke. Das heißt, die hat schon öfter mal Saures gesehen. Ne? Ich vergesse dann zu schalten, weil ich nach den Teilnehmern gucke, da ist sie wieder im Begrenzer. Ne? Und das ist natürlich dann auch ziemlich ermüdend für den Motor. Und damit ging es dann halt tatsächlich doch nochmal durch Norwegen. Ich brauche ja keine Leistung, ich brauche nur ein bisschen Mut, ein bisschen Wahnsinn. Ne?
Davon hast du bestimmt genug.
Genau, also Stollenreifen. Ich hatte zwei Hinterreifen drauf, die Heidenau K60. Die hatten die Stollenhöhe ausreichend hoch, dass ich eben die Spikes von außen reinschrauben konnte. Das waren allerdings noch die ich auf Island hatte. Die haben jetzt 3000 Kilometer gehalten. Die werde ich jetzt wieder in Norwegen einsetzen, weil die sind irgendwie immer noch gut. Werde aber jetzt noch ein paar mehr reinschrauben.
So, nutzen die sich nicht ab irgendwie?
Die nutzen sich auf Asphalt sehr schnell ab. Wenn du aber auf Schnee und Eis fährst, sind die Art der Spikes, die ich reingeschraubt habe, sehr gut.
Okay, das heißt aber, du bist jetzt nicht von Deutschland aus bis nach Norwegen irgendwie auf der Straße gefahren, sondern
Nein.
hast dein Motorrad da irgendwie hin transportiert?
Erstmal für jeden, der sich wundert, ist dieses Motorrad überhaupt noch straßenlegal? Nach der StVZO in Deutschland nein, weil es sind zwei Hinterreifen. Daran hapert schon mal. Dann habe ich keine Reifenfreigabe, weil das auch völlig andere Dimensionen sind. Die passen halt irgendwie da rein. Und mit dem Transporter sind wir bis hinter Oslo gefahren, bis zur Schneegrenze, haben da abgeladen und da bin ich erst mit dem Motorrad losgefahren.
Und sonstige Dinge wie, weiß ich nicht, Öl, etwas andere Kühlflüssigkeit.
Genau, die Kühlflüssigkeit habe ich ausgetauscht mit 100% Glykol. Das macht im eisigen Sinn. Es ist aber sehr isolierend, also musste ich das wieder wechseln, sobald ich wieder hier in unseren Temperaturen unterwegs war. Andere Ölviskosität von 10W40 auf 0W40. Boah, und das war es eigentlich auch schon. Ja, und ich hatte noch Windabweiser, habe ich noch dran gebaut. Boah. Das Fahrwerk musste ich ein bisschen anpassen, das habe ich ziemlich weich gestellt, damit ich halt wirklich immer Traktion habe und das Motorrad nicht irgendwie überall irgendwo drüber hüpft, weil die halt von Natur aus ein sehr sportliches, doch schon fast aggressives Fahrwerk hat.
Okay, und wie hast du dich angekleidet? Hast du so irgendwie Heizhandschuhe, Heizweste, so etwas?
Genau, wollte ich gerade fragen, Heizgriffe, dies und das.
Nee, Heizgriffe habe ich nicht. Das wird die Lichtmaschine auch gar nicht hinkriegen, weil ich zwischendurch auch natürlich die Akkus laden muss von Kamera, Handy, Navi, obwohl meine Navigationskünste manchmal etwas spannend sind. Also ich brauche eigentlich keins. Ja, ich kann mich auch in der Drehtür verlaufen. Was ich für meine Hände gemacht habe, war halt Windabweiser anbauen. Ohne Heizgriffe. Ich hatte auch die Winterhandschuhe tatsächlich, die habe ich heute tatsächlich auch an, die ich auch da gefahren bin. Eine Kombi, ich habe eine ganz normale Vier-Saisonen-Kombi gehabt von Held mit so einem Inlay und noch eine Thermounterwäsche, das war's. Alufolie, die Stiefel hatte ich an, Alufolie, die ist immer noch drin. Ne, das funktioniert unfassbar gut. Viele packen da Lammfell und so rein, aber man braucht halt ordentlich viel Duft, weil Luft isoliert, also Alufolie rein. Und Regenschuh-Überzieher, wenn es wirklich ganz, ganz frisch wird. Und das war's eigentlich auch.
Also Moment mal, du nimmst die haushaltsübliche Alufolie Von Profissimo vielleicht. Und die wirst, die packst du dann, also du musst es jetzt nicht, ich muss sie jetzt nicht
ausziehen. Das möchtest du auch nicht riechen.
Nee, ist ja auch gut. Wir sind ja Gott sei Dank ein Podcast zum Hören, aber also du hast quasi deinen Stiefel von innen ausgekleidet mit Alu.
Genau, zwischen Solo und Zwischensolo, Alufolie rein,
fertig. Ach so, da, okay, gut. Mhm, okay,
okay, dann bist du mit dieser Ausrüstung und deinem Motorrad jetzt hochgefahren bis nach Norwegen. Was sagtest du, Oslo?
Genau, von Oslo bis zum Nationalpark. Oh Gott, wenn ich den Namen wieder zusammenkriege. Also ziemlich mittig zwischen Nordkap und Oslo. Bis dahin bin ich hochgefahren.
Okay. Wie war das dann, als du dann das Motorrad auf die Straße gesetzt hast, aufgestiegen bist und dann die ersten Meter gefahren bist?
Tatsächlich hatte ich auch wieder ganz viel Kopfsalat, ne? Mentale Geschichte. Man legt sich mit den Schuhen, legt man sich alle halbe Nase lang irgendwo auf die Nase. Das Motorrad hat Spikes, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und wo ich mich auch dran gewöhnen konnte, es war halt kein Wind. In Island bin ich halt irgendwie immer schräg gefahren, egal wie gerade es war, es ging immer schräg. Entweder hatte man Seitenwind von rechts oder von links. In Norwegen war das gar nicht so, das war einfach alles nahezu windstill. Also das, was man an Wind kennt, das ist nicht vergleichbar zu dem aus Island. Also es war unfassbar ruhig und magisch und das war wirklich fast wie, als würde ich auf normalen Asphalt fahren. Wenn dann zwischendurch Asphalt kam, waren wieder die Stollenreifen so ein Problem. Das hat einen dann durchgeschüttelt, so Osteoporose-Vorsorge, ne, bis in die letzten Nackenwirbeln. Aber dann war auch zum Glück wieder Schnee und Eis und dann war das auch wieder ordentlich ruhig. Also es war, ja, war so ein Gefühl wie, ja, hier bin ich angekommen.
Hey. Und hast dann, du, genau, du hast ja auch gezeltet, ne? Du hast dein Zelt, Schlafsack, Isomatte dabei und hast dann auch in Norwegen da unterwegs irgendwo dein Zelt aufgebaut?
Genau, also Zelt baue ich eher selten auf. Die ersten zwei Nächte habe ich ohne Zelt draußen geschlafen. Das macht tatsächlich mehr Sinn, weil die Feuchtigkeit, die wir ausschwitzen, auch besser ja, abtransportiert wird, einfach weil halt so wenig Wind oder gar kein Wind war. Und die dritte Nacht habe ich dann tatsächlich auch ein Zelt genommen. Weil mein Begleiter, der ist eigentlich mit dem Transporter mitgefahren, der hat sonst immer einen Transporter übernachtet, der sagte, ich will jetzt auch mal draußen schlafen. Na, ich sage, gut, dann bauen wir mal das Zelt auf. Zelt aufgebaut, war auch ganz schön, allerdings ist es da ziemlich finster. Ne? Ich mag die Magie, wenn es halt, wenn morgens die Sonne so aufgeht und man sieht das so aus seinem Schlafsackkragen raus. Ne? Das ist schon sehr magisch. Was man im Zelt nicht machen sollte, man kennt das im Sommer, ne? Einbandige Plane, man geht an die Zeltwand und da ist es nass. Ja. Im Winter schneit es dann auch schon mal im Zelt, ne?
Stimmt, das habe ich einmal auch erlebt, dass dann sozusagen das friert und dann nicht wirklich Eis, aber eben halt so schneeartig ist im Zelt und das verhinderst du einfach, indem du gar nicht das Zelt aufbaust.
Genau, ich habe manchmal so helle Momente, da gucke ich so an die Zeltdecke und denke mir, oh, wie schön das glitzert, ne? Und dann kratzt man so drüber und lässt die Augen auf, ne? Dann war ich ganz wach, ja. Also ich schlafe lieber ohne Zelt, damit ich meine dollen 5 Minuten auch überhaupt gar nicht habe.
Okay.
Hast also Entschuldigung, ganz so, aber das heißt jetzt auch nicht, dass es dann wirklich so viel kälter ist, ne? Also wenn du draußen schläfst ohne Zelt, also es macht gar nicht
Zelt
so einen Unterschied?
Meiner Meinung nach isoliert so ein Zelt gar nicht. Mhm. Also es gibt halt isolierende Zelte, habe ich aber nicht. Ich habe so ein Zelt, was jemand mal ganz liebevoll Lappen genannt hat. Seitdem habe ich ein neues Zelt. Dank geht an Peter. Aber das isoliert tatsächlich nicht. Also beide Zelte isolieren nicht. Wobei Peters Zelt habe ich noch nicht ausprobiert, ob es isoliert.
Hattest du eine bestimmte Route, die du dir vorgenommen hast? Genau, du sagtest, du wolltest zu Weihnachten bei deiner, was war das, Cousine sein, ne?
Genau, mit dem Transporter sind wir tatsächlich zu meiner Cousine gefahren. Da war, weil das halt ziemlich nah wieder am Wasser ist, da war ziemlich viel Tauwetter und dann sind wir also wieder ins Landesinnere gefahren. Zwischendurch habe ich das Motorrad auch wieder verladen, weil einfach zu viel Asphalt war, dass ich mir die Spikes da hätte kaputt gefahren. Das ist natürlich das Gute, wenn man so einen Backup-Transporter mit dabei hat. Und nach Weihnachten ging es dann tatsächlich los. Eine Route hatte ich nicht. Ich hatte gesagt, okay, gut, auf dem Rückweg will ich an Lillehammer vorbei und ansonsten mal schauen, wo es gut ist. Weil bei solchen Sachen guckt man immer, okay, wie reise ich mit dem Wetter? Ne? Klar, ich hätte schon gerne die Lofoten und so gesehen, aber das kommt vielleicht dieses Jahr. Aber das war halt mit dem Wetter reisen, je nachdem, wo entweder so eine Wärmefront kommt oder aber eben eine ordentliche Schneewand, da reist man dann vielleicht auch nicht unbedingt gerne rein.
Okay, aber das heißt, ihr wart dann zu zweit, ne? Du mit dem Motorrad, der Kollege mit dem Wagen, um dann das sozusagen auch festzuhalten, zu filmen und ihr habt euch dann wahrscheinlich irgendwo zwischendurch mal Pause gemacht und dann irgendwo aufgewärmt.
Genau, wir haben uns zwischendurch immer wieder verabredet für Filmspots und haben gesagt, hier, jetzt ne, Aufnahme und so weiter. Und dann ist der Ralf, mein Kollege, in die eine Richtung gefahren und ich bin dann in die andere Richtung. Und dann haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen, vielleicht einen Tag später oder so. Also wir waren nicht die ganze Zeit zusammen. Wir haben hier und da auch schon zusammen Pause gemacht, zusammen uns ausgetauscht, waren zusammen auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten. Das haben die ja super viel oben in Norwegen, sehr magisch. Haben uns auch einmal zusammen ein Hotel genommen, weil das Problem ist, ich kann, wenn ich draußen schlafe, alle drei Tage, zumindest bin ich so Mimimi-Mädchen, muss ich drinnen schlafen. Nicht, weil mir kalt ist, sondern weil das ganze Material einfach komplett durchnässt ist. Ne? Und das wärmt dann auch nicht mehr. Also muss ich es irgendwie trocken kriegen. Mal habe ich es einfach beim Ralf in den Transporter gehangen zum Trocknen. Ne, das war natürlich dann so ein richtiger Luxus. Dann
die hatten, rollende Trockenkammer.
Genau, die rollende Trockenkammer. Ne, und da mussten wir uns ja abends immer wieder sehen, weil ich ja meinen Schlafsack wieder haben wollte. Ne, und genau, einmal haben wir auch im Hotel übernachtet. Lag daran, dass mein Motorrad im Bereich Lichtmaschine ein bisschen geschwächelt hat. Und das Hotel hatte eine Außensteckdose. Ich direkt angerufen, habt ihr eine Außensteckdose? Jo, haben wir. Ich so, jo, buch ich. Ne, und dann,
interessant, andere fragen nach Zimmer mit Aussicht und du fährst nach Außensteckdose.
Ja, die Dame an der Rezeption hat mich auch angeguckt, von wegen, was, mit dem Motorrad? Ich so, ja, die Außensteckdose da hinten, da wurde noch ganz viel auf Seite geräumt, dann konnte ich die Batterie laden über Nacht.
Sehr gut.
Wie war überhaupt die Reaktion der Norwegerinnen und Norweger? Ich kann mir vorstellen, dass es da nicht so viele gab, die mit dem Motorrad jetzt beim Weihnachtsmarkt vorgefahren sind.
Tatsächlich ignorieren die einen. Also im Vergleich zu Island, also auf Island war man so das Highlight der Insel und aller Touristen, weil die sowas noch nie gesehen haben. Gut, auf Island war ich auch die allererste, die sowas gemacht hat im Winter mit Zelt und Sack und Pack. In Norwegen, die kennen das mittlerweile. Es gibt da einmal die Kristallrallye. Da sind so ein paar Verrückte unterwegs mit Motorrad und Beiwagen. Also die kennen Motorräder im Winter. Und es ist irgendwie so in den letzten 3-4 Jahren so ein regelrechter Boom aufgetreten, dass halt Winterreisende daherkommen. Also war das irgendwie schon fast ein gewohntes Bild.
Guck schon zu Bruno rüber, ne?
Kommst das nächste Mal mit?
Und dann warst du da unterwegs und genau, Lichtmaschine, sagtest du, hattest du Probleme, musstest zwischendurch deine Batterie aufladen, musst du irgendwas schrauben, ist irgendwas kaputt gegangen an deinem Motorrad?
Ja, zum Glück nicht. Ich hatte das Problem, also man wundert sich immer in Norwegen, je höher man kommt, je kälter es wird, warum lassen die Motoren laufen während des Tankens? Ich natürlich ganz...
Stimmt, ich habe auch ein Video gesehen, wo du da tankst und währenddessen läuft der Motor. Erst dachte ich, irgendwie ist das Nebel oder so, nee, dein Motor läuft.
Genau, das war dann Lessons learned, das habe ich dann auch so weitergemacht, weil in den Temperaturen ist es halt unfassbar energetisch schwierig für eine Batterie, die Leistung aufzubringen, dass das Motorrad überhaupt anspringt. Und wenn man dann halt eben das Motorrad für 5 Minuten abstellt, ist die Batterie, die wärmt sich ja auf, dadurch, dass sie halt eben arbeitet, die ist dann aber genauso kalt wie vorher. Das heißt also, die Startvorgänge sind einfach immer wieder extrem brutal für die Batterie. Und deswegen war das eigentlich am Ende immer nur so, komplett Motorrad laufen lassen und einfach nur abends ausmachen und morgens wieder anmachen und dann wird's komplett laufen gelassen beim Tanken, beim Essen, bei allem halt.
Stimmt, ich erinnere mich, dass mir Leute mal erzählt haben, in Sibirien lassen die ihre Autos auch teilweise nachts laufen, weil sie sonst einfrieren oder die Batterie einfach danach das nicht mehr schafft.
Genau, und meine Lichtmaschine, ich wusste, dass die nicht mehr ganz so produktiv ist. Ich habe mal gemessen, als ich losgefahren bin, statt 14,2 Volt hat sie nur noch 13,9 Volt gebracht. Ist dann auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, die bringt gar nicht mehr so die Energie, die ich brauche, eigentlich bei dieser Kälte, die ich da eigentlich zur Verfügung haben müsste. Ich bin mit normaler Gelbatterie gefahren, was zu dem Zeitpunkt die beste Option war. Trotzdem hat die Lichtmaschine gesagt, na, das ist mir ein bisschen zu kalt.
Und wie bist du weitergefahren dann, als du nach Weihnachten unterwegs warst, ihr Filmaufnahmen gemacht habt? Was war da so los?
Viel und wenig tatsächlich. Ja. Also ich habe mir tatsächlich mal so ein paar Skisprungschanzen angeguckt, ne, so Lillehammer und so, die Ecke war ganz nett. Und weiter oben, da gibt's ja irgendwie gefühlt in jedem Dorf eine Skisprungschanze. Das ist ja Volkssportart bei denen. Oder bin aus Versehen auch mal auf eine Loipe gelandet mit dem Motorrad. Ne, so schön frisch gezogene Loipe, so oh, ich glaube, hier bin ich falsch. Ne? Dachte, da geht ein Weg rein. Also ich bin einfach so hier mal da gefahren, habe geguckt, wo schön ist. Ich navigiere auch immer sehr spannend. Ich gucke mir aufs Handy an oder auf dem Navi an, wo sind denn Tourist Places? Und dann fahre ich da mal hin. Ne? Und dann ist es vielleicht mal 20 Kilometer in die Richtung und dann noch ein bisschen Richtung Norden und dann irgendwann wieder seitlich Richtung Schweden rein und dann wieder zurück. Also das ist ein wildes Strickmuster, wenn man das aufzeichnen würde.
Also was ich bisher gesehen habe von dir auf Instagram und ich vermute mal, was du nachher noch bei deinem Vortrag zeigen wirst, sind ein paar sehr, sehr schöne Landschaften in Norwegen und dieses glitzernder Schnee und diese Faszination, wenn es so richtig kalt ist, mit dem Kontrast deines Motorrades. Was würdest du sagen, was war so der schönste Ort, wo du gewesen bist? Oder der eindrucksvollste?
Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Also es gibt so viele schöne Augenblicke und Orte, die vielleicht nicht aufgrund der Ortschaft so schön waren, sondern aufgrund der Menschen oder der Momente. Also das kann man gar nicht so genau sagen. Also ich habe zum Beispiel irgendwo auf so einem ganz schnöden Parkplatz mal gestanden und dann kam da eine Horde an Schlittenfahrer vorbei, die mit Huskies gezogen wurden. Ne? Und dann sind die auch noch so richtig schön abgedriftet Richtung mein Motorrad und wollten mal gucken. Ne? Und der Norweger oder ich weiß nicht, was das für einer war, auf dem Schlitten lustig gewunken auf so einem schnöden. Und das war auch richtig magisch, ne? Wo die Hunde dann so in meine Richtung gezogen haben. Ja, das ist so ein Place, den man sehen muss. Es sind ganz, ganz viele Orte. Ne? Man muss sich einfach drauf einlassen. Und ich ziehe ja auch eigentlich immer mit null Erwartung los. Ne? Das wird dann
vielleicht
immer besser.
Auch ganz gut.
Ja.
Okay, was war das Kälteste, was du in Norwegen erlebt hast?
Also nachts weiß ich das gar nicht. Also angeblich laut Wetter-App hatte ich mal nachts minus 25 Grad. Das habe ich erst am nächsten Morgen mal auf der App geguckt oder beziehungsweise am Abend vorher. Das weiß ich nicht so genau. Und ansonsten waren das irgendwo zwischen minus 15 bis, ich glaube, maximal minus 20. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, weil ich keine Temperaturanzeige am Motorrad habe. Das hat mir Ralf später erzählt, weil er hat ja eine Temperaturanzeige im Transporter. Also ihm sind die Füße beim Fahren eingefroren, mir eher weniger.
Ja, okay. Minus 20 Grad. Ich weiß ja, hier im Raum sind einige Leute, die auch gerne irgendwelche extremeren Motorradreisen machen. Wer war denn schon mal bei minus 20 Grad unterwegs? Bruno.
Und Peter.
Hey, und Peter. Was war die maximale Gradzahl, die du im Irak hattest?
Im Irak hatte ich plus 52 Grad.
Boah, okay.
Kurz vor Bagdad.
Da brauche ich erst gar nicht zu fragen. Ich finde schon über 30 Grad extrem. Sagen wir mal 40 Grad. War jemand von euch schon mal bei plus 40 Grad unterwegs? Boah, die extrem. Es sind einige, ne? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ja, okay. 50 Grad? Nicht mit dem Motorrad, okay.
Aber überhaupt, okay. Ja.
Ja, dann machen wir doch mal einen kleinen Sprung von minus 20 auf plus 40 bis 50. Du warst zu Weihnachten in Norwegen und bist dann dieses Jahr, war das im Sommer?
Genau, leider im Sommer, im Juli.
Im Juli.
Nee, August, Entschuldigung.
Okay, ja. Im Hochsommer.
Genau.
Auch da wieder die Frage, warum?
Weil ich es kann. Also ich weiß gar nicht.
Ist ja nicht so naheliegend.
Also Norwegen und Island, das Warum war ja tatsächlich ein Charity-Projekt, Bundesverband Burnout und Depressionen, Aufmerksamkeit, Depression, Hochsensibilität schaffen. Hm. Irak war tatsächlich so ein privates Ding von mir. Ich war halt im Iran und gucke mir gerne Länder an, die vielleicht nicht unbedingt so reisetypisch sind. Und Irak war ein Land, wo ich tatsächlich sogar beruflich noch nie war und habe gesagt, das gucke ich mir jetzt mal an. Menschen sind ja überall nett, ne? Einfach mal hin. Und das ist eben auch so ein Problem an meiner Planung. Ich denke mir immer so, okay, gut, ich habe 2 Monate Zeit, wie weit kann ich mich verfahren? Ah, dafür brauchst du ein Visa, ne? So Navigationskünste, wir sprachen drüber. Und ich habe aber nicht geguckt, was sind da für Temperaturen. Und Bagdad ist tatsächlich in dem Zeitpunkt der heißeste Ort der Welt, wurde mir vor Ort gesagt.
Ja.
Deswegen bin ich auch nicht nach Bagdad komplett reingefahren, sondern da hatte ich tatsächlich mehr Probleme mit meinem Motorrad. Ich habe jetzt ein neues Motorrad. Allerdings hatte ich da Probleme. Bei plus 52 Grad ist auch wieder so eine hochgezüchtete Supersportler, 600 Kubik, dreht auch bis keine Ahnung wie viel, Zehntausende. Und da hat das Motorrad eben Probleme mit der Hitzeentwicklung. Und deswegen bin ich halt vor Bagdad so bei ungefähr 52 Grad, laut meiner Temperatur-App, bin ich dann wieder abgekehrt, weil das Motorrad nur am Kochen war. im Irak ist das Problem nicht die Temperatur, sondern die Checkpoints. Du hältst halt alle 10 Kilometer, alle 12 Kilometer irgendwo an, wirst kontrolliert, musst in irgendwelche Häuschen rein, musst einen Reisepass zeigen, die Karnet-Dokumente, das Visum. Und das macht den Menschen mürbe und eben dieses ganze Stop-and-Go an diesen Checkpoints macht das Motorrad mürbe.
Jetzt könnte man sagen, okay, du hast daraus gelernt, warst mit einer Supersportler R6 sehr viel unterwegs. Jetzt hast du dir ein neues Motorrad zugelegt und es war wieder ein Supersportler.
Genau.
Eine Honda
CBR 600 RR.
Genau. Okay, so ein ähnliches im Prinzip.
Die hatte ich vor der R6 in der alten Version, jetzt habe ich die neue Version. Das Motorrad taugt mir ganz gut als Motorradtrainer, eben auch wenn ich mal irgendwo hinfahre, so wie heute hierhin oder eben zum Reisen, da taugt es ganz gut. Und die Ausrüstung habe ich ja, ne, das Gepäcksystem muss ich auch nicht viel umbauen. Warum also was anderes holen?
Okay. Und du bist diesmal tatsächlich von zu Hause bis in den Irak, bis kurz vor Bagdad und wieder zurück mit dem Motorrad, alles über Land gefahren.
Genau.
Und du hattest sogar am Anfang eine Reisefreundin, die dich begleitet hat oder du sie, ihr seid da gemeinsam gefahren.
Genau, das war auch eine sehr spontane Geschichte. Ich habe die Einur, also die kenne ich schon seit ein bisschen länger, hatte die auch mal im Training dabei und habe sie dann auf einem Motorrad-Mädelsfestival getroffen. Und da sagt sie, ja, mein Traum ist einmal in die Türkei. Ich so, du, ich fahre in, wann war das denn, irgendwie in 2 Monaten fahre ich in die Türkei und will in den Irak. Ja, da komme ich mit. Und dann haben wir kurzerhand geguckt, okay, was hat sie an Ausrüstung? Dann habe ich ihr mein Zelt geliehen, Schlafsack. Ich habe dann meinen Tarp genommen und mein anderes Schlafsack und dann sind wir losgefahren. Bis in die Türkei, bis kurz hinter der türkischen Grenze. Da hat sie ihre Familie besucht und als ich dann sicher war, okay, SIM-Karte funktioniert, ihr Bruder hat sich gemeldet, dann habe ich gesagt, okay, gut, tschüss Aino, wir sehen uns Richtung georgische Grenze wieder. Ich fahre jetzt in den Irak. Und sie hat dann erstmal ein paar Wochen Urlaub bei ihrer Familie gemacht.
Und ich glaube, das war für sie auch nochmal eine ganz besondere Geschichte. Sie war jetzt auch nicht so die mega Reiseerfahrene, sondern...
ihre erste große Reise,
okay.
Genau.
Okay, ein Spezialtraining mit Irene. Man sollte vorsichtig sein, nachher, wenn ihr euch vielleicht noch am Rande hier mit Irene unterhaltet, so von Reiseplänen zu erzählen. Es könnte was Größeres draus werden.
Ich glaube aber, Einmal hat es nicht bereut. Also ich bin unfassbar stolz auf sie, wie sie stetig über jede Grenze hinausgewachsen ist. Ich kannte sie ja aus dem Training, das war tatsächlich ein Anfängertraining sogar. Und da habe ich auch schon total viel komische Sprüche von anderen Leuten gehört. Ja, wieso nimmst du die mit? Das ist doch voll die Anfängerin, wo ich auch immer sage, komm, erzählt ihr mal. Also man könnte eigentlich ein Lehrbuch schreiben, wie sie mittlerweile Spitzkehren fährt. Man könnte auch ein Lehrbuch von Kurvenlinien fahren schreiben. Ne? Wir haben viel über Intercom gequatscht und unfassbar gut hat sie sich da verhalten.
Und jetzt mache ich mal einen kleinen Schlenker nochmal zu deinem Mentaltraining. Du hast ja gesagt, das hat nicht so mit Glitzer und Einhornhörnern zu tun, aber kleine Koala-Bär-Mädchen, die schon, die sagen dann immer, zeigen dann eher den Stinkefinger, ne, wenn jemand sagt, das geht nicht, oder?
Ich habe da so ein Resilienztierchen, mein Koala-Mädchen. Also ich darf Berufsbeginn bedingt entweder als Motorradtrainer oder auch als Maschinenbauingenieur nicht immer das machen, was ich möchte. Also in meinem Geiste macht mein Koala-Mädchen das. Ne? Ich hatte letztens einen fürchterlich fiesen Kunden, da habe ich mir gedacht, so das Koala-Mädchen geht gleich her und sprengt dir deine Anlage in die Luft. Ne? Nur im Geiste.
Und so war das dann auch mit der Einur und geht doch nicht.
Nee, das kleine Koala-Mädchen ist ja auch fleißig die Linien vorgerannt, die sie hinterher fahren musste, ne? So in meinem Geiste.
Ja, genau.
Okay, ihr seid zusammen bis zur Grenze in die Türkei gefahren, dort habt ihr euch getrennt, du bist dann weitergefahren, einmal quer durch die Türkei bis an die Grenze zum Irak, beziehungsweise Kurdistan. Das musst du nochmal genauer erklären, das ist eine Region im Irak, die zu Kurdistan gehört, eine autonome Region, ne?
Genau, also generell kurdische Gebiete erstrecken sich über die Türkei, Syrien, Iran und Irak. Unter anderem. Und es gibt kurdische Gebiete in der Türkei, das wissen ja mittlerweile viele aus den Medien, aber es gibt eine autonome Region Kurdistan, die zum Irak gehört, aber die recht autonom ist. Das Einzige, was die sich teilen, ist die Währung. Die haben noch nicht mal die Sprache ist sogar unterschiedlich. Genau, und die haben halt eben Irak auf ihren Reisepass. Das teilen die sich. Ansonsten sind die völlig unterschiedlich.
Wie ist das denn, wenn man jetzt von der Türkei in den Irak, Kurdistan einreist? Was muss man da haben? Wie fühlt sich das an? Weil in die Türkei sind wir schon mal ein paar Mal gereist, auch wieder rausgekommen. Aber ich glaube,
die
das
Kupplung
war die Geschichte
über
Sonjas Motorrad eigentlich eher fast nur geschoben worden, weil die Kupplung im Internet total. Na egal. Aber Kurdistan, Irak, da stelle ich mir doch nochmal eine Spur heftiger vor.
Das war ziemlich spannend. Also die Türkei habe ich diesmal tatsächlich nur als Transitland genutzt, weil ich gesagt habe, ich möchte den Irak mehr anschauen. Und das fing schon an mit den kurdischen Gebieten in der Türkei. Die letzte Stadt vor Kurdistan ist halt so ein kurdisches Gebiet. Das war nochmal völlig anders wie die türkischen Gebiete, die ich so kennengelernt habe. Allein schon die Form der Laternen, die Straßen, die Sauberkeit, ne? Das war ein Thema. Gut, an der Grenze selber hat man wieder ganz viel Müll. Klar, wenn da jeder rumsteht und viel zu wenig Mülleimer sind. Wir kennen es auch aus Deutschland. Und dann ist man also von der Türkei nach Kurdistan rein. Also da hatte man das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl an der Grenze, ich könnte hier schon vom Boden essen. Also es war unfassbar sauber, die Menschen unfassbar freundlich, hilfsbereit und freundlich neugierig, nicht erwartend neugierig. Es gibt ja manchmal so Menschen, die sagen, okay, oh, ein Tourist, der hat bestimmt Geld. Mhm. Und das ist in Kurdistan gar nicht. Also die versuchen einen überall zu helfen. Ich war dann auch über der Grenze drüber, hatte noch so ein bisschen Probleme, Geld zu bekommen, weil die halt nicht so viel ATMs oder sowas haben, wie man es sonst kennt aus anderen Ländern. Und dann saß ich da erstmal so halb verzweifelt, natürlich an einen Eisladen, ne? Also Kurdistan ist unfassbar gesegnet von irgendwas, was mit Süßigkeiten, Eis, Kuchen zu tun hat. Oh. Dann saß ich da vorm Laden und da kam einer raus, brachte mir Wasser und ich so, ja, I'm sorry, ich hab kein Geld. Ja, macht nichts hier, erstmal Wasser. Ne? An der Grenze selber haben die mich auch mit 10 Liter Wasser erstmal versorgt. Und dann kam dann einer, ja, was ist denn dein Problem? Ich so, ja, ich suche hier einen Geldautomat, mein Internet funktioniert nicht. Ah, hier, erstmal haben sie mir WLAN gegeben und dann sagt er, hier ist ein Geldautomat, ich bring dich hin. Und ich dachte mir so, ich habe mein Motorrad da voll beladen, ah, weiß ich nicht. Ich so, ja, es reicht, wenn du mir den Weg erklärst. Ne? Und dann bin ich da langgelaufen, bin natürlich spontan vorbeigelaufen. Da kam dieser nette Mann, hat noch gewunken, hat gesagt, da musst du rein. Und da habe ich da erstmal Geld bekommen. Bin wieder zurückgelaufen zu meinem Motorrad und das Erste, was ich gemacht habe mit diesem frischen Geld, ich habe mir erstmal Kuchen gekauft in den Kuchenladen, einfach nur auch als Dankeschön.
Das ist die richtige Priorität, ich mag das.
Genau, und auch als Dankeschön, dass diese Leute mir da von Anfang an so extrem freundlich geholfen haben. Ne? Und auch wieder Leute, da waren so Pylonen, die sind da immer steckbar und dann wurde erstmal eine Pylone weggenommen, ah, hier kannst du parken, wir gucken auch, na, also unfassbar freundlich.
Braucht man da Kanäle Passage?
Genau, also du brauchst zur Einreise brauchst du ein Visum und tatsächlich ein eigenes Visum für Kurdistan. Du brauchst 2 Visas, eins für Kurdistan und eins für Irak. Du brauchst ein Carnet, das allerdings gilt für beide Länder, Carnet Gruppe 2. Und das war es auch, und ein Reisepass, das wäre auch ganz gut.
Das Visum musst du dir vorher besorgen oder vor Ort?
Genau, das geht online ganz gut. Wo ich damals in Iran gereist bin, musste ich das da noch persönlich abholen. Das habe ich im Konsulat in München abgeholt. Irak, das kriegt man alles online. Mhm.
Okay. Und du sagst, deine ersten Eindrücke waren sehr positiv. Es war sehr sauber, sehr, sehr aufgeräumt aus. Wie ist so der Verkehr?
Sehr rücksichtsvoll. Also erstmal haben die gefühlt alle 100 Meter einen Blitzer stehen. Es fahren sehr, sehr hochpreisige Autos rum, also Porsche, Lamborghini, aber auch die älteren Autos, die sind nicht verdötscht und auch nicht, die fahren auch nicht rum wie die letzten Ranzkrachen. Also ich glaube, die haben einen TÜV wie hier, zumindest waren die Autos alle sehr, sehr gepflegt. Taxifahrer an der Seite haben erstmal ihre Autos immer gewienert gefühlt in jeder freien Minute. Und die waren wirklich, also die haben gewunken und haben Platz gemacht und haben einen vorbeigewunken und sind einem auch nicht zu dicht aufgefahren. Also da hat mich später so ein Kulturschock eingeholt in Irak. Da war das genau andersrum, ne? Aber auf der einen Seite in Kurdistan sind halt die Kontrollmechanismen extrem hoch. Blitzer noch und nöcher. Polizei an jeder Ecke, liegt aber auch darin, dass Kurdistan ständig von irgendwen von außerhalb angegriffen wird. Und dementsprechend ruhig und harmonisch läuft es da auch. Ne? Auch ich habe mich verfahren, ne? Meine Navigationskünste, da sind sie wieder. Bin mitten im Verkehrschaos gelandet, so 18, 19 Uhr war das, mitten in den Stadtkern rein, da hupt keiner. Wenn einer ausparken will, dann wird auch fleißig gewartet, dann parkt er erstmal aus. Ne? Da wird nicht fleißig gehupt und oh, da ist eine Lücke, da muss ich rein. Ne? Da hat mich auch keiner am Gepäck touchiert. In der Türkei wurde ich umgefahren, einfach weil ich nicht schnell genug weg war. Ne? Passiert halt. In Kurdistan warten die und ich glaube, wenn ich 5-mal abgewürgt hätte, hätten die wahrscheinlich auch noch gewartet und wahrscheinlich gefragt, ob sie helfen können, ob das Motorrad vielleicht nicht funktioniert. Ne? Also sehr, sehr rücksichtsvoll. Und
ja, erstaunlich.
Ja.
Ja. Hattest du da irgendwie eine grobe Idee, wo du hinfahren möchtest, eine Route oder bestimmte Punkte, wo du gesagt hast, da möchte ich auf jeden Fall hin?
Tatsächlich, ich hatte einen Punkt bekommen. Auf dem Weg dahin hat mich einer auf Instagram angeschrieben, hat gesagt, hey, in Erbil gibt's eine Werkstatt, da kannst du einen Ölwechsel machen. Und tatsächlich habe ich halt schon mal das Thema, dass ich halt zwischendurch einen Ölwechsel machen muss. Diese Supersportler, ja, alle 5.000, 6.000 Kilometer Ölwechsel, ne? Anders als große Reise-Enduros. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann fahre ich mal nach Erbil. Und das war tatsächlich ein Punkt, wo ich gesagt habe, da fahre ich hin. Und der zweite Punkt war Mosul, eben weil man es aus den Medien kennt, und Bagdad. Das, also tatsächlich war das erste Mal eine Reise, wo ich Städte geplant habe, wo ich hin möchte.
Genau, große Städte sind ja sonst eher zu vermeiden, wenn man eher schön reisen will. Aber da hast du gesagt, da möchtest du auf jeden Fall hin.
In Kurdistan kann man in großen Städten aber auch schön reisen, muss man ehrlich sagen. Also es ist kein Verkehrschaos, wenn man es hier aus Düsseldorf und Köln kennt.
Okay.
Und Bagdad? Was war da dein Eindruck?
Bagdad, tatsächlich hatte ich noch 20 Kilometer bis dahin. Es war mir zu kritisch, technisch gesehen, mit meinem Motorrad. Mein Eindruck bis dahin war, du fährst halt ewig durch Niemandsland und dann irgendwann kommen so die ersten Besiedelungen, nennen wir es mal so, die doch schon sehr elendig aussehen. Also kein Vergleich zu den Städten, die ich in Kurdistan kennengelernt habe. Und ich gucke ja auch, dass ich fernab der Hauptstraßen fahre. In Kurdistan, Irak ist das so, du kannst halt versuchen, fernab der Hauptstraßen zu fahren, Schotterpisten, und am Ende landest du immer vom Checkpoint. Das ist im Irak und in Kurdistan ähnlich. Und wenn du in Kurdistan halt außerhalb der Stadt fährst, dann werden die Häuser schöner, sind liebevoller aufgebaut. Und auch im Industriegebiet, ne? Also selbst da sieht es immer noch aufgeräumt und sauber aus. Also die Hallen, klar, sind nicht wie bei uns mit Toren und so, die sind halt alle offen. Klar, bei den Temperaturen, die haben ja auch im Winter nicht weniger als 20 Grad. Aber auch da war es schön und sauber. Und dann fährst du halt Richtung Bagdad zu. Und da denkt man sich wirklich, okay, hier hat auf jeden Fall der Krieg richtig krass getobt. Und wenn man dann mal die Zahlen vergleicht, naja, das war zur gleichen Zeit, ne? Und da ist es halt noch eher so dieses Bild des Zerstörten auch.
Genau, Bagdad, hast du gesagt, war dir zu heiß mit über 50 Grad. Wie warm war es denn sonst so, als du in Kurdistan und Irak unterwegs warst?
Tatsächlich angenehm, also immer so kurz, im Abend, zu den Abendstunden war es immer so Mitte 30, 35 Grad, 36 Grad. Trockene Hitze ist nicht ganz so schlimm. Und je weiter ich in den Süden gefahren bin, dann war so 40 Grad, ne, so tagsüber 40, 45, und dann Richtung Bagdad wurde es dann halt schon über die 50 Grad warm.
Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also was für Klamotten hattest du da an? Weil da möchte man ja jetzt nicht mit irgendwie so Kunststoffklamotten und Protektoren unterwegs sein.
Tatsächlich genau das Gleiche. Also ohne Winterfutter.
Ja, okay.
Genau, aber an sich auch wieder.
Hattest du dann sowas, so dieses Mesh-Gewebe?
Tatsächlich so? Die Hose, die ich jetzt anhatte. Echt? Oder die ich jetzt anhabe, hatte ich da auch an. Und eine ganz normale Jacke funktioniert ganz gut. Ja, denn da ist noch so ein Mittelsteg, wo eine Belüftung durchläuft. Funktioniert gut. Man braucht halt ein bisschen Fahrtwind. Und man muss ein bisschen leiden können mit Schwitzen. Also ich hatte immer 3 Liter Wasser mit.
Genau, viel trinken.
Viel trinken. Aber man kommt auch gar nicht dazu, zu wenig zu trinken, weil egal wo man anhält, egal ob an der Tankstelle, egal wo, die kommen immer an und kommen erstmal mit so Joghurtbecher mit Wasser. Ne? Das sind so ganz pragmatische Joghurtbecher, ne, mit Wasser. Oder die sind gefroren. Ne? Das ist noch richtig, richtig genial, ne, wenn da sonst so ein Eiskern drin ist. Die
bringen Joghurtbecher zum Joghurtbecher.
Genau, genau. So kann man es sagen.
Wie läuft die Kommunikation eigentlich? Sprechen die Englisch? Was spricht man eigentlich in Kurdistan?
In Kurdistan sprechen die wahnsinnig gut Englisch. Also tatsächlich habe ich gedacht, ich hätte da so einen Native Speaker vor mir. Wirklich unfassbar gut. Selbst der Wachmann, der dann mit dem Maschinengewehr den Parkplatz bewacht, selbst der spricht unfassbar gut Englisch. Und ich hatte dann gefragt, warum, also ihr sprecht ja so unfassbar gut Englisch. Die haben alle irgendwie studiert und die gucken halt größtenteils englischsprachige Filme. Ja. Und also Englisch ist da das probate Mittel, oder aber ein Translator, Google Translate funktioniert ganz gut, also in Irak sind auch keine Apps gesperrt oder so, Google Maps funktioniert da nicht, da funktioniert tatsächlich nur Waze, Google Maps navigiert da einfach nicht mehr im Irak und in Kurdistan, gut, braucht man eine andere App, und ansonsten funktioniert auch ein Google Translator ganz gut, das habe ich im Irak häufig gebraucht, aber in Kurdistan nicht, in Kurdistan Männer wie Frauen sprechen unfassbar gut Englisch.
Mhm. Genau, Männer wie Frauen, sagst du. Du sagtest, im Irak war das eher ein Problem, Frauen zu begegnen, aber Kurdistan, wie war
genau,
das da?
Genau, in Kurdistan, da habe ich wirklich gedacht, ich wäre irgendwo mitten in Düsseldorf oder Köln. Ne? Gut, die Temperatur war ein bisschen wärmer. Die Bauten sahen vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ansonsten, Männer wie Frauen sah man auf der Straße, einige mit Kopftuch, einige ohne, viele sehr bunt gekleidet, auch figurbetönte Klamotten, also nicht so in diese typischen Hijab-Vollverschleierungsgeschichten. Ja, einfach ganz normales Leben nebendran. Und Kurdistan hat, so wie ich das verstanden habe, auch eine eigene Gesetzgebung. In der ersten Reihe stehen Schulen, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Kirchen und so weiter. Also Kirchen, Synagogen und Moscheen habe ich gleichermaßen dort gesehen. Die stehen eher so ein bisschen in zweiter Reihe. Also die legen doch schon sehr viel Wert auf Bildung und ja, Weiterbildung.
Könntest du auch mal so ein bisschen dich mit Menschen unterhalten, ein bisschen mehr so in das Leben in Kurdistan so eintauchen?
Ja, tatsächlich. Ich habe Menschen getroffen, die aus der Türkei ausgewandert sind. Ne, die sind aus der Türkei ausgewandert in Kurdistan rein. Ich habe Kurden getroffen, die in Deutschland gewohnt haben und wieder nach Kurdistan zurückgewandert sind. War sehr spannend. Dadurch, dass Kurdistan halt eben doch sehr aufstrebend ist, sehen sie da große Zukunftsperspektiven. Und was mich gewundert hat, die sind halt sehr stark in nachhaltiger Energie ausgerichtet. Ich habe in Erbil habe ich dann die Werkstatt aufgesucht oder den Ölverkäufer aufgesucht. Der hat mir tatsächlich Öl aus Hamburg ins Motorrad gepackt. Also in Kurdistan ist es auch anders. Man geht erst in einen Laden, kauft da das, was man braucht und dann geht man zur Werkstatt. Und die hatten auch eine Werkstatt, die sie kannten, da haben sie mich halt hingebracht. Auch da sprachen alle Englisch. Und beide Städten waren beide Werkstätten oder Shops waren halt komplett regenerativ aufgebaut. Also mit Solarpaneele, mit Photovoltaik. Ich habe mich wirklich sehr, sehr stark gewundert, auch wenn man in den Städten war, man hat überall irgendwo so Balkonkraftwerke gesehen, ne, was hier jetzt der neueste Schrei ist, das kennen sie da schon längst und ständig. Ne. Die machen wirklich sehr viel in erneuerbare Energie, weil sie halt nicht abhängig sein wollen.
Ja, stimmt, klar, es ist auch immer Unabhängigkeit, gerade so ein Land oder ein Gebiet, was von allen Seiten eigentlich permanent unter Druck steht, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, zu sagen, ich habe hier mein Solarkraftwerk und muss jetzt nicht irgendwelche Leitungen irgendwo hinführen oder bin von irgendwelchem Öl abhängig. Das ist ein guter Gedanke.
Genau. Also dieser Fortschritt, dieser technologische Fortschritt da hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert.
Ja. Wie wird in Kurdistan Geld gemacht? Also gibt es da irgendeine Form von Industrie? Ich vermute mal Tourismus nicht so viel.
Tatsächlich gibt es sehr viele Raffinerien. Also ich bin wirklich an vielen Raffinerien vorbeigefahren. Also beruflich habe ich eben auch in Deutschland mit Raffinerien zu tun, die übrigens sehr modern aufgebaut sind. Zumindest das, was ich von außen gesehen habe. Also ich habe jetzt keine Raffinerie von innen gesehen. Ich habe tatsächlich in einer mal angehalten, habe gefragt, ob ich da mal reingucken kann. Ja, nee, Sicherheitsbedenken kann ich auch verstehen. Ne? Die haben ja ständig mit, aktuell haben sie ja viel mit Spionage und Zerstörung zu tun oder Menschen, die was zerstören wollen. Deswegen Raffinerie ist ein Punkt. Dann sind die sehr, sehr stark digital unterwegs im Bereich der Programmierung. Dann klar, Verkauf, ne, Öl und aber auch sämtliche Automobilteile. Ne, das ist bei denen so das Ding. Und ansonsten, ja, Einzelhandel, wie wir es hier kennen. Ne, sei es ein Stoffladen, irgendwo, wo du halt, also man kann überall irgendwelche Tassen und Porzellan kaufen. Ne, da wundere ich mich auch immer, wer so viel Tassen und Porzellan braucht. Aber ansonsten ist das halt, sind das Gewerbe, wie man es hier auch eben kennt. Ne? Elektrofirmen habe ich gesehen, Baubetrieb läuft da unfassbar, also egal wo man langfährt, überall ist ein Betonmischer, der sich da dreht und irgendwo wird was aufgebaut, ne? Klar, nach der Zerstörung, also es floriert schon sehr, sehr stark.
Jo, erstaunlich. Wie lange warst du eigentlich da unterwegs?
Leider nur knapp 2 Wochen, dann musste ich halt aus privaten Gründen wieder zurück.
Naja, aber ich meine jetzt insgesamt die Reise, du bist ja wirklich alles auch dann auf eine Achse gefahren.
Ah, ich glaube 5 Wochen. Muss ich nochmal nachrechnen, ja.
Ja. Ja, total spannend, was du erzählst. Und du hast ja auch deine Kamera mit dabei gehabt. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wirst du irgendwann mal noch mehr davon, ich weiß nicht, ob es da mal auch mal einen Vortrag geben wird oder einen Film oder so.
Genau, ich hatte ja angefangen damit auf Social Media so ein bisschen was zu posten. Allerdings habe ich dann so viele komische Kommentare von irgendwelchen Menschen, die ziemlich weit rechts der gauschen Normalverteilung unterwegs waren, musste ja ziemlich viel löschen und habe gesagt, das ist einfach so eine Zeitverschwendung. Ich lasse das jetzt mit dem Posten, wenn, werde ich darüber mal in einem Vortrag berichten.
Ah, okay.
Genau, weil es waren einfach so viele herzliche Begegnungen und Begegnungen, womit man nicht rechnet. Man kennt ja in vielen, vielen Fällen nur die politische Seite, das, was man aus der Tagesschau kennt oder wie auch immer. Aber das da auf der einen Seite das Politikum ist und auf der anderen Seite die Menschen, genauso wie im Iran, das sieht man halt leider nicht, ne? Nicht in den Medien. Und das passt dann bei vielen auch nicht so rein und selbst ich musste mich immer wieder, habe mich immer wieder gewundert, wie wunderbar die Menschen dort sind. Ja. Ne? Und wie krass anders die Menschen auf der anderen Seite sind. Ne? Also im Irak, das war dann nochmal so ein richtiger Kulturschock, ne, im Vergleich zu Kurdistan.
Ja, deswegen finde ich eben halt so Reiseberichte so spannend, weil sie eine andere Perspektive als der klassische Journalismus oder eben halt Politik geben. Das kann das nicht ersetzen, aber es ist eben halt nochmal was Ergänzendes, weil da Menschen einfach Menschen begegnen und da nochmal sehen können, wie das normale Leben der normalen Menschen aussieht.
Genau. Und tatsächlich gibt es ziemlich viel Parallelen zwischen Kurdistan und Iran. Egal, wo ich angehalten habe, entweder wollte man mir Wasser geben oder hat gefragt, ob ich keinen Sprit mehr habe. Tatsächlich ist in Kurdistan das Thema Sprit so eine Sache. Man kriegt überall Diesel, aber echt wenig Sprit. Also es gibt auch viele Straßenverkäufer, die dann halt in Flaschen Sprit verkaufen. Ne? Da muss man echt mal zwischendurch aufpassen, dass man da noch schnell genug irgendwie eine Tankstelle erreicht. Aber egal, wo ich angehalten habe, die wollten mit mir essen. Die haben auch so eine Fragestellung, die man so gar nicht kennt, wie im Iran. Wie ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland? Mhm. Das ist so eine Frage. Also klar, man wird öfter mal gefragt, ob man verheiratet ist. Das ist die eine Sache. Aber danach kommt irgendwie ziemlich oft, wie ist die wirtschaftliche Lage? Was machst du beruflich? Wie geht's dir in deinem Land? Steuer war immer so ein Riesenthema. Wie viel Prozent Steuern musst du auf dein Gehalt zahlen? Das war auch immer wieder ein Thema. Ja, das,
und dann, aber also echtes Interesse so.
Ja, auch Häuser, ne? Das auch Immobiliensteuer oder Grundsteuer und keine Ahnung, was da alles gibt in Deutschland. Ne? Da musste ich erstmal meine Translator-App bemühen, um zu gucken, was ist da überhaupt für eine Übersetzung. Ne? Also tatsächlich wirklich ernsthaftes Interesse. Ne? Und nicht nur, hier willst du eine Uhr kaufen. Also das gibt's da nicht. Ne? Reisesouvenirs. Ich wollte meinen liebsten Freunden ein Reisesouvenir mitbringen. Jetzt habe ich den Seife und Seife mitgebracht aus Kurdistan. Nein, kein Porzellan, aber es gibt halt keinen typischen Tourismus. Hier eine Postkarte, da ein Magnet und so, das gibt's da nicht. Ne?
Ah, schade, kein Magnet von Erbil oder so.
Nee, leider nicht.
Ja, ja. Wie hast du da übernachtet?
Tatsächlich habe ich da in Hotels übernachtet und zwar ausschließend, auch wenn ich so ein bekennender Camper bin. Also bis zur türkischen Grenze haben wir echt super viel draußen geschlafen. Aynur hat auch das erste Mal draußen im Zelt übernachtet. Dann waren wir auch auf Campingplätzen, da haben wir auch mal wild gestanden und so. Super toll. Und in Kurdistan also ich habe tatsächlich immer in Kurdistan übernachtet. Auch wenn ich im Irak war, bin ich immer aufgrund meines Sicherheitsbedenkens immer wieder zurück nach Kurdistan und habe da im Hotel übernachtet, weil ich einfach den ganzen Tag so geschwitzt habe, dass ich gesagt habe, so jetzt meine Dusche ist toll. Und vielleicht auch so ein Tipp, wenn man in Kurdistan ist, man sollte sich nicht das günstigste Hotel suchen. Sieht zwar von außen toll aus und hat dann wirklich echte 3 Sterne. Ja, und dann guckt man aus dem Fenster und guckt auf eine Moschee, deren Lautsprecher direkt auf das Fenster gerichtet sind. Also da stehst du nachts oder morgens um 5, da stehst du wirklich senkrecht im Bett.
Okay, hier extra Reisetipps für Kurdistan. Das ist ganz gut, das merken wir uns, wenn wir mal in Kurdistan vorbeikommen. Du hast so ein bisschen was von den Begegnungen erzählt. Magst du vielleicht mal eine nochmal konkret? Gab es eine besondere Begegnung, die du vielleicht kurz hier noch erzählen kannst?
Ja, das war tatsächlich in Mosul. Mosul ist irakischer Bereich, war früher Kurdistan. Und die jungen Kurden, die haben mich echt behandelt wie so eine Trophäe, muss ich haben, aber unangenehme Trophäe. Und da war aber ein älterer Herr und ich bin an so einer Ampel lang gefahren. Mit Motorrad habe ich nie Aufmerksamkeit erregt, kaum Helm ab, lange Haare, Frau, oh Gott, ne? Dann ja. Und da war ein Mann und der saß da und hat das Wasser verkauft und wollte mir Wasser schenken. Und er hatte selber augenscheinlich nichts. Ich bin halt durch den zerbombten Teil von Mosul gefahren und er saß im Schatten unter einer Brücke und wollte mir Wasser schenken. Und ist dann halt so noch ganz behäbig, wollte er noch aufstehen mit seinem Stock und mir Wasser rüberbringen. Und das war eine Geste, da hat mein Herz irgendwie noch so die nächsten 300 Kilometer von gezerrt. Ne? Also diese offenen, leuchtenden Augen und dieses, ich gebe dir jetzt Wasser, ne? Das war sehr berührend.
Jo, das glaube ich, ja. Und ich glaube, das sind wirklich die Geschichten, die man wirklich nur erleben kann, wenn man mal selber hinfährt, um nochmal so ein anderes Bild eines Landes oder einer Region mitzubringen, um zu sehen, Mensch, das sind Menschen und das sind manchmal einfach gute Menschen.
Ja, und spannend ist, man fährt da durch. Man sieht halt, es ist einfach so zerstört und so zerbombt und denkt sich, wie können Menschen hier leben? Und die Menschen fahren an dir vorbei, sind grantig, gucken dich richtig böse an nach dem Motto, was will der privilegierte Tourist hier? Und dann sitzt da einer, der halt einfach ohne Vorbehalte, völlig offen und super herzlich auch noch das schenken will, was er eigentlich gar nicht verschenken kann, weil er Geld verdienen muss.
Unglaublich. Irene, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Geschichten, die du uns hier mitgebracht hast. Du wirst gleich noch einen Vortrag hier halten. Wir müssen vorher hier noch so ein bisschen aufbauen, umbauen und hier noch etwas vorbereiten. Aber dass du uns erstmal diese Geschichten aus Norwegen und Kurdistan mitgebracht hast hier im Podcast, dafür sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Genau, von eiskalt bis ganz heiß. Und danke auch natürlich an euch, das Publikum, das hier war bei diesem Live-Podcast. Schön, dass ihr da wart und mit uns zusammen gehört habt, was Irene erzählt hat. Und ich würde sagen, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und
wenn ihr gleich hier zum Vortrag auch bleibt, ist es schön, dann sehen wir uns wieder.
Ja, klar.
Wenn ihr wieder fahrt, wünschen wir euch eine gute Reise. Und wenn ihr mögt, gebt der Irene noch einen Applaus, dass wir den auch hier auf dem Podcast hören können.
Auf jeden Fall.
Herzlichen Dank.
Danke.
Wenn ihr diesen Podcast hört, ist der Vortrag von Irene beim Lagerfeuer Duisburg schon vorbei. Aber vielleicht habt ihr Lust, einen der nächsten Reisevorträge im Café Steinbruch zu besuchen. Am Samstag, den 13. Dezember, erzählt Reza von seiner Tour zu seiner alten Heimat Persien. Die Tickets findet ihr auf lagerfeuer-duisburg.de. Sonja und ich laden euch noch ein, unseren Reisevortrag Transbrasilianer zu besuchen, bei dem wir von unserer viermonatigen Motorradreise durch von Südbrasilien bis an den Amazonas erzählen. Den präsentieren wir am Freitag, den 16. Januar 2026 bei Touratec West in Aachen. Weitere Infos dazu und den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes und auf pegasoreise.de.
pegasoreise.de